ARD Sounds. Hurra!
Könnt ihr es denn glauben? Bald sind endlich Sommerferien. Hurra! Dann machen wir Radtouren. Oder hängen tagelang am See und im Freibad rum. Es wird herrlich. Und welches Buch euch dabei begleiten darf, da hätten wir so ein paar Ideen für euch.
Bücherwurm. Buchtipps für Kinder.
Mit Maja Herzbach. Hallo, das ist hier unser letzter Bücherwurm-Podcast vor den Sommerferien. Das heißt, wir haben nochmal alles durchflöht, was euch am besten für die Sommerferien-Lesezeit versorgen wird. Was wir gefunden haben, das hört ihr jetzt im Überblick.
12 Süßigkeiten und 2 Todesfälle von Elin Lindell. Die berührende und lustige Geschichte einer Freundschaft, die auf einem Krankenhausflur beginnt. Für alle ab 8. Heute im Buchcheck, im Zeichen der Kobra, der Raub der Totenmaske von Fabian Lenk. Auf zu einer spannenden Reise nach Ägypten, bei der alle ab 10 ganz nebenbei auch noch was lernen. Rennracker Robby beim Giro d'Italia von Birgit Hasselbusch. Ein Kind bei einem italienischen Rennradwettbewerb. Eine mitreißende und toll erzählte Geschichte für alle ab 9. Gespensterzentrale, das Rätsel der Zeitreise von Wiebke Nieland. Gespenstergeschichte und Zeitreise in einem, dazu noch super spannend, für alle ab 10. Und für unsere Bücherwürmchen zum Vorlesen, einfach Frieda, hurra, mein letztes Kindergartenjahr, von Iliane Reetz. Alltagsnah, einfühlsam und mit einer guten Portion Chaos begleiten wir Frieda bei ihrem letzten Jahr, bevor die Schule losgeht. Für alle ab 5.
Spannung, Freundschaft und Gespenster. Und damit ihr die Bücher noch besser kennenlernt, lesen wir ja immer schon mal rein mit unserem Hörbuchprofi Julian Greis. Hallo, mein lieber Julian.
Hallo, Maja.
Julian, früher hat man ja am Kiosk immer selbst so eine bunte Naschi-Tüte zusammengestellt.
Früher?
Ja, im Freibad geht das noch. Wo siehst du es auch noch beim Kiosk?
Ja, klar, beim Kiosk. Bei mir um die Ecke.
Du hast den besseren Kiosk als ich, glaube ich. Was ist denn bei dir immer drin?
Also auf jeden Fall Weingummi, Schnüre, Brause-UFOs und gar kein Lakritz.
Wie bitte? So, okay, alles klar. Dann ist der Lakritz für mich gedacht, ne, weil bei mir ist immer Lakritze drin. Dann diese rosa Naschi-Pilze und saure Apfelringe. So, so lecker. Und unser erster Bücherheld, der mixt auch gerne seine eigene bunte Tüte, darf aber auf einmal mehr Naschi als sonst.
Und darum geht's.
Unos Papa kennt seinen Vater nicht, dafür aber einige Ersatzpapas, mit denen Unos Oma mal zusammen war. Und sein Lieblingsersatzpapa, Roffe, der liegt jetzt im Sterben. Klar also, dass Uno seinen Vater begleitet, um sich von Roffe im Krankenhaus auf einer Station extra für Leute, die bald sterben, zu verabschieden. Aber da ist es echt langweilig, bis Uno im Aufenthaltsraum ein Mädchen kennenlernt, das auf einmal alles verändert.
Die Mikado-Redaktion meint,
wieder einmal schafft Elin Lindell es, schwierige Themen mit den schönen Seiten des Lebens wie Freundschaft, Familie und Zusammenhalt zu verbinden. Man könnte erst mal denken, dass ein Buch, das zu einem großen Teil auf einer Palliativstation, also da, wo Menschen im Sterben liegen, spielt, nicht besonders gute Laune macht. Aber weit gefehlt. Uno macht eine tolle Entwicklung durch. Die Freundschaft zu dem Mädchen, das er dort im Aufenthaltsraum kennenlernt, lässt ihn richtig aufblühen. Und es gibt kaum eine Doppelseite, auf der sich nicht zumindest ein kleiner Wortwitz versteckt. Wir haben beim Lesen immer wieder geschmunzelt und sogar laut gelacht.
Das perfekte Buch für?
Für alle ab 8. Die Autorin knüpft genau an die Themen an, die ihr alle aus eurem Alltag kennt. Zum Beispiel Freundschaft. Dazu gehören in der Schule und die Frage danach, wie viel Süßigkeiten man essen darf. Die bunten Bilder im Buch sorgen für zusätzlichen Spaß beim Lesen und die Kapitel haben eine gute Länge. Und auch für Erwachsene ist die Geschichte ein echter Schatz. Daher ist sie auch zum gemeinsamen Lesen oder Vorlesen super geeignet.
Elin Lindell, also die Autorin, die haben wir auch schon mal im Bücherwurm gehabt mit ihrem Buch Der süßeste Bruder der Welt und andere Irrtümer. Und ich habe sofort wieder das Buchcover im Kopf, ehrlich gesagt. Da ging es um eine Patchwork-Familie und der neue Bruder, der war schon groß und er war nicht gerade ein Sonnenscheinchen. Aber das Buch war sehr, sehr lustig und den Podcast dazu, den findet ihr auch hier beim Bücherwurm in der ARD Sounds App. Gern mal reinhören, aber apropos reinhören, Julian, jetzt geht's um 12 Süßigkeiten und 2 Todesfälle. Was das so lustig macht, obwohl es ja um etwas Trauriges auch geht, das hören wir jetzt. Und rausgesucht haben wir die Seite, wo Uno das mysteriöse Mädchen im Aufenthaltsraum des Krankenhauses kennenlernt. Julian Greis liest vor.
Roffe schlief und schlief. Schließlich hatte ich das Warten satt. Papa sagte, ich könne ja in den Aufenthaltsraum gehen und nachschauen, ob was Gutes im Fernsehen lief. Der Fernseher war super alt und klobig. Er stand auf einem Wagen wie dem, auf dem unsere Erzieherin die Snacks reinbringt. Man konnte auch nicht zwischen Apps wechseln. Es gab nur Kanäle. Ich nahm die Fernbedienung und drückte einen Knopf. Es lief irgendein Rennen. Aber als ich genauer hinschaute, merkte ich, dass sie gar nicht rannten. Sie gingen. Die Läufer sahen aus, als müssten sie ganz dringend aufs Klo und kniffen auf dem Weg dahin die Pobacken zusammen. Ich versuchte, die Hüften so zu schwingen wie die Männer im Fernsehen. Es war gar nicht so schwer. Ich wackelte mit dem Po hin und her und wedelte mit den Armen. »Was machst du da?« Ich stoppte, mitten im Po wackeln. Ein Mädchen stand vor mir. »Ich hab nicht so viel Stimme.« Sie reicht gerade so für Gespräche mit Menschen, die ich schon kenne. Mama, Papa, Otto, Nonna. Manchmal noch für meinen Onkel, Oma und Opa. Nicht für die Frau an der Supermarktkasse. Nicht für meine Lehrerin in der Schule. Nicht für Betrunkene in der U-Bahn. Nicht für Nachbarn im Fahrstuhl. Nicht für die Kinder in meiner Klasse, denn die kenne ich auch nicht richtig. Und auf gar keinen Fall für Kinder, die ich in einem Aufenthaltsraum im Krankenhaus treffe. »Was machst du da?« fragte das Mädchen nochmal. Ich musste etwas sagen. »Mach einfach den Mund auf und rede. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Die Leute redeten doch die ganze Zeit.« Ich räusperte mich.
»Ich spiele gerade das...«
Es kam nur als Flüstern heraus. »Was?« sagte das Mädchen. Ich holte tief Luft und zeigte auf den Fernseher.
Ich bin Dida.
Es hatte geklappt. Meine Stimme funktionierte. Ich konnte sprechen. Und sogar mit jemandem, den ich gar nicht kannte.
Oh Mann, das kennt man doch gut, ne? Wenn man gerade was ausprobiert und genau dann geht natürlich die Tür auf und jemand erwischt einen. Unangenehm. Aber auch ein bisschen witzig. Und wir haben erfahren, Uno fällt es anscheinend nicht so leicht, mit anderen zu sprechen. Und bei diesem Mädchen, da klappt es plötzlich. Aber was hat's mit dieser Freundschaft auf sich? Und wo bleiben die 12 Süßigkeiten? Das findet ihr heraus mit dem Buch 12 Süßigkeiten und 2 Todesfälle von Elin Lindell. Das ist im Klett Kinderbuchverlag erschienen und ihr bekommt es für 16 Euro. Und hier kommt die erste Gewinnspielfrage dieser Sendung.
Im Aufenthaltsraum ist ja ein Fernseher. Ist der super modern und neu oder alt und klobig?
Wisst ihr? Sehr gut. Und für alle, die zum ersten Mal dabei sind und sich denken, wieso kommen denn hier Fragen? Wir stellen euch zu jedem der vorgestellten Bücher eine Frage in dieser Sendung. Ihr sammelt alle und habt dann am Ende die Chance, eines der Bücher aus der Sendung zu gewinnen. Also aufschreiben, ob der Fernseher alt oder neu war und auf die nächsten Fragen warten. Die kommen aber alle erst, nachdem wir hier mal so ein bisschen Musi gehört haben. Julian und ich trinken einen Schluck Wasser und ihr hört jetzt Honigkuchenpferde und Urlaub Vacanza. Qué curiosidad. Dove si va, 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 va. Si va in va, 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 vacanza. E chi lo sa, 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 sa. Cosa su, su, succederà. Vieni con me, che ti porto. Dove non sei stato mai. Wir fahren zusammen in den Urlaub. Ich bin gespannt, was du mir zeigst. Se guardi di là, per
Yo, c'è una torre tutta storta.
Das kenn ich, oh ja, ey, das ist doch der schiefe Turm von Pisa.
Es gibt so vieles zu sehen, zu entdecken.
Und auf Italienisch?
Das coprire. Dove si va, 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 si va in.
Wir holen uns zwei Gelati.
Mangi molto di più se vai ancora più giù. Prima dell'Africa, la Sicilia.
Da ist ein Vulkan auf Sizilien. Der ganze Boden, da ist Lava.
Es gibt zu vieles zu sehen, zu entdecken.
Auf Italienisch?
Das coprire. Dove si va, 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 va. Si va in.
Honigkuchenpferde sind hier unsere Musikprofis, aber die echten Kinderbuchprofis, das seid ja wohl immer noch ihr. Und deswegen brauchen wir eure Meinung. Hier kommt unser Buchcheck.
Buchcheck.
Zwei HörerInnen bekommen von uns ein Buch immer schon vorher zugesendet, lesen es für euch und erzählen dann ganz ehrlich, was sie gut oder nicht so gut fanden. Dabei geht es heute um das Buch Im Zeichen der Kobra. Der Raub der Totenmaske. Das klingt verdächtig nach einer spannenden Geschichte, die in Ägypten spielt. Aber bevor wir das genauer erklären und die Geschichte kennenlernen, lernen wir erstmal unsere beiden Buchchecker kennen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Stellt euch doch erstmal vor, ich habe Fionn und Marlena auf jeden Fall am Telefon. Marlena, starte du doch mal durch.
Ich bin 11 Jahre alt und ich komme aus Kiel.
Und hast du schon mal einen Charakter in einem Buch entdeckt, wo du dachtest, wow, also eigentlich würde ich gerne genauso sein wie diese Person in diesem Buch oder in dieser Welt?
Ja, also ich mag die Harry Potter-Wände sehr gerne.
Wärst du denn da lieber Harry Potter, Hermine oder Ron? Also wer wärst du am liebsten?
Hermine. Also weil sie ist halt schlau, aber sie, also am Anfang ist sie halt noch so ein bisschen gemein und so, aber sie wird dann halt am Ende irgendwie lockerer.
Am Anfang ist sie so ein bisschen Alleinkämpferin und dann kommt sie so in diese Freundesgruppe rein. Das ist dann vielleicht auch ein anderes Gefühl, ne? Dann ist man nicht so pumpig, weil man sich einfach vielleicht besser fühlt oder so oder sicherer fühlt. Was ist denn so ein typisches Buch, was ich bei dir finde?
Also auf jeden Fall Harry Potter, aber ich habe auch ein paar lustige Taschenbücher.
Die super, da haben wir dich schon mal ein bisschen kennengelernt. Und jetzt wollen wir auch noch unseren zweiten Buchchecker kennenlernen, nämlich Fionn. Stell dich doch mal vor.
Hallo, ich bin Fionn. Ich bin 11 Jahre alt und komme aus Glücksburg.
Auch 11 Jahre alt, super. Und beide aus Schleswig-Holstein hier heute. Und Fionn, erzähl doch mal, also was für ein Buchlesetyp bist du?
Ich lese eher Comics, also Mangas und ja.
Ah, Mangas. Ja, Marlena hat ja eben schon erzählt, dass sie lustige Taschenbücher liest und du liest gerne Mangas. Was magst du denn daran so gerne?
Ich finde, ich mag also auch Donald Duck so gerne, weil ich...
magst du auch gerne?
Ja, ich mag Comics eigentlich auch mehr, weil irgendwie, ja...
Vielleicht, weil du ein paar mehr Bilder hast, dass du so die Geschichte auch anhand der Bilder erkennst, oder?
Ja.
Ist ja auch mal schön, wenn man sich nicht alles vorstellen muss, sondern vielleicht auch schon mal so ein bisschen so eine Szenerie dann so direkt vor Augen hat. Und was sind denn zum Beispiel Bücher, die dir gerne geschenkt werden?
Zum Beispiel von meiner Oma, Wunder.
Mhm. Und worum geht's da?
Da geht es um so einen Jungen im Helm. Weil er richtig viele Operationen hat, hat er immer einen Helm auf. In dem Gesicht, weil ihm das peinlich ist, das zu zeigen.
Ah.
Ja.
Und wie geht er denn damit um?
Wurde erstmal ausgedacht und so, aber dann wurde es gerade normal und so.
Okay, das ist aber schön. Also hat ein positives Ende.
Ja.
Okay, nicht, dass du spoilern sollst, aber das in dem Fall hätte ich gerne ein positives Ende, bitte. Sehr gut, Fionn. Dann bin ich mal gespannt, wie dir unser Buch gefallen hat. Das wollen wir gleich von euch wissen. Vorher nehmen wir erstmal alle Bücherwürmer mit und lesen in den Anfang des Buchs rein. Das machen wir mit unserem Vorleser, nämlich Hörbuchprofi Julian Greis.
Was war das?
Jana war stehen geblieben, die Ohren gespitzt, jeden Muskel angespannt. Die Hand, die die Taschenlampe hielt, zitterte leicht. Jamon trat neben sie.
Was meinst du? Ich habe nichts...
Jana gab ihrem Zwillingsbruder ein Zeichen und er verstummte. Ihr Herz hämmerte.
Da war es wieder. Ein Heulen. Hell. Sehr hell.
In Janas Ohren klang es fast wie ein Kreischen. Es drang durch den düsteren, verwinkelten Stollen, in dem sich Jana mit ihren Geschwistern Jamon und Anouk sowie ihrem Onkel, dem legendären Ägyptologen Professor Konrad Klavitta, gerade befand. Der Gang führte womöglich zu einem noch unentdeckten Grab, das vor rund 3000 Jahren errichtet worden war. Dessen pyramidenförmiger Gipfel wachte hier, im Tal der Könige, über die Totenstadt der mächtigsten Pharaonen. Aber ebenso gut konnte der Stollen in eine Falle führen.
»Das ist doch nur der Wind«, lachte Anouk und gab Jana einen aufmunternden Klaps.
»Für mich klang es eher wie ein Mensch«, sagte Jana tonlos.
»Unsinn, entspann dich. Alles ist gut«, meinte Anouk beruhigend.
»Und auch wenn das irgendein fieser Typ wäre, würde ich mit dem fertig.«
Daran zweifelte Jana keine Sekunde. Manchmal wäre sie auch gerne so cool wie ihre knapp 10 Jahre ältere Schwester, die bei Onkel Konrad im 4. Semester Ägyptologie studierte und ihn bei Expeditionen und Ausgrabungen begleiten durfte.
»Lass dich nicht verrückt machen, Jana«, dröhnte jetzt Klavitters tiefer Bass durch den etwa 2 Meter hohen und ebenso breiten Stollen.
Jana nickte knapp. Sie lauschte. Das Geräusch war verebbt. Vielleicht hatte auch nur sie dieses fiese Kreischen gehört. Hier unten in der Welt der Toten war Geschichte so nah. Aber das galt auch für die Legenden. Vom Fluch der Pharaonen, von Archäologen und gierigen Grabräubern, die in die Tiefen der Gräber gestiegen, aber nie wieder aufgetaucht, sondern im Reich des Totengottes Osiris gelandet waren.
Einmal schnell unsere Gewinnspielfrage zu diesem Buchausschnitt, solange ihr noch alles frisch im Ohr habt.
Wie heißt der ägyptische Totengott?
Es hört sich ja wirklich direkt sehr spannend an. Was hat das denn mit diesen gruseligen Geräuschen auf sich, Marlena? Hat sich Jana die nur ausgedacht oder was sind diese Geräusche?
Also am Ende erfährt man, dass tatsächlich ein Mann sie verfolgt hat, der eigentlich nur die Schätze aus dem Grab haben wollte, glaube ich.
Mhm.
Und dann hat er halt auch, dann hat er halt in dem Grab, haben die halt so eine Formel gefunden und die hat er dann halt auch gehört.
Ja, genau. Das ist nämlich eine wirklich besondere Formel, die sie gefunden haben. Was entdecken denn die Geschwister zusammen mit ihrem Onkel dort unten in den Gang unter der Pyramide?
Eine Schriftrolle, die, wenn sie die lesen, dass sie dann zu Tieren werden.
Genau, so zu heiligen Tieren sogar, ne? Weißt du noch, was für welche, Fionn?
Ja, Jana wurde zu einem Falke oder so. Jamon wurde zu einem Hund. Und Anouk zu einer Raubkatze, glaube ich.
Genau, also alles so Tiere, die auch tatsächlich in der ägyptischen Mythologie stattfinden, ne? Die man da sehen kann,
ja.
Tatsächlich. Und dann passiert ja noch was richtig Spannendes, nämlich im Ägyptischen Museum. Was ist denn da los, Marlena?
Da klaut der, die im Grab verfolgt hat, eine ägyptische Totenmaske und eine Mumie.
Genau, und dann verfolgen sie die Diebe ja auch. Wie genau das Ganze ausgeht, das wollen wir natürlich noch nicht verraten, denn ihr wollt das Buch ja vielleicht auch selber lesen. Aber Fionn, war das denn spannend für dich? Was für Gefühle hattest du, als du das Buch gelesen hast?
Am Anfang fand ich es sehr spannend mit der Schriftrolle und so. Aber es hat mir so mittelmäßig gefallen, weil ich fand es, also es ist zwar nicht so richtig gut für Elfjährige geschrieben, finde ich. Also eher für Zehnjährige oder so.
Also für Jüngere. Warum?
Ich fand es nicht so richtig spannend. Und also ich hatte halt auch nicht so immer Lust zu lesen, weil
hat dich nicht also, so richtig gebannt, festgehalten, so die Geschichte.
Ja.
Also hätte noch ein bisschen mehr passieren müssen oder es hätte was Unerwarteteres passieren müssen oder was meinst du? Ja. Und bei dir, Marlena?
Ja, also es war schon spannend und an manchen Stellen auch irgendwie lustig, weil zum Beispiel Anouk und Yamon haben sich gestritten, weil die eine ist halt total unordentlich und Yamon ist halt total ordentlich.
Ja. Das ist immer schwierig zusammen, ne? Genau.
Ja, also ich war schon irgendwie gespannt, auch was dann so am Ende passiert und halt, weil man wusste ja nicht so genau, zwischendurch zum Beispiel haben die dann auch miteinander gekämpft und das war dann irgendwie schon so, dass man nicht wusste, was passiert denn jetzt.
Ja, genau, da ist dann erstmal so, oh, da ist man richtig dann so körperlich auch angespannt, ne? Wenn man sowas liest und denkt so, Gott, wie geht das aus? Wie viel Lust hast du denn nach Ägypten zu reisen, nach dem Buch?
Also ich war schon mal in Ägypten.
Ehrlich?
Und wir fliegen auch in den Herbstferien wieder hin. Jetzt kann ich in den Herbstferien mit einem ganz anderen Gefühl hinfliegen.
Sehr schön. Wem würdest du denn das Buch empfehlen? Für wen ist es was?
Also es ist halt ein Mix aus Fantasy und Krimi.
Mhm.
Genau, wenn man halt gerne Krimis generell liest oder mal eine neue Richtung oder so ausprobieren will, dann ist das, glaube ich, super.
Ein guter Einstieg so, ne? Welches Alter würdest du denn denken? Du bist ja 11. Was würdest du glauben, für wen wäre das was?
Also es kommt halt darauf an, wie gut man liest, weil also das Buch ist nicht so dick.
Mhm.
Also ich hätte das jetzt auch schon so mit 7 oder 8 lesen können.
Und Buchchecker Fion, wem würdest du denn das Buch empfehlen? Geht's dir da ähnlich?
Ich würde das Buch annehmen, die gerne ein bisschen Magie im Buch haben und gerne auch spannende Bücher lesen.
Mhm.
Und die nicht so viel gerne lesen, weil das Buch ist ja auch ein bisschen dünner.
Da seid ihr euch ja einig, du und Marlena. Also Marlena sagte, ne, auch eben ja schon, könnten lieber Jüngere lesen und dann eben auch, dass es eben nicht so wahnsinnig dickes Buch ist. Das heißt also, wir empfehlen das einfach mal nach unseren Buchcheckerinnen hier folgenden Kindern, nämlich ab, ich sag mal, 9 Jahre. Gehst du da mit, Fion? Ich sag mal, ab 9 Jahre muss ja sein, weil damit man diese ganze Ägyptologie versteht.
Mhm.
Oder? Was sagst du, Fion?
Ja.
Super, vielen Dank euch beiden, unseren Buchcheckerinnen Marlena und Fion. Vielen Dank, dass ihr unser Buch schon mal Test gelesen habt und uns hier so richtig toll berichten konntet, wie euch das Buch gefallen hat. Im Zeichen der Kobra, der Raub der Totenmaske, hat Fabian Lenk geschrieben. Ihr bekommt es für 16 € und es ist im Knesebeck Verlag erschienen. Und für die, die Lust auf mehr haben, der zweite Teil der Reihe, der Schatz im versunkenen Palast, ist ab dem 25. Juni druckfrisch in den Buchhandlungen zu finden. Und wir wollen auch eure Meinung hören. Werdet unser nächster Buchchecker oder unsere nächste Buchcheckerin. Wir senden euch genau wie den beiden jetzt hier ein Buch für eure Sammlung zu. Ihr lest es durch und dann erzählt ihr uns eure Meinung zum Buch hier im Podcast. Machst du mit? Dann gerne schreiben. Einfach eine Mail mit dem Betreff Bücherwurm an mikado@ndr.de. Ich freue mich auf dich und ich sage herzlichen Dank an unsere BuchcheckerInnen Fion und an Marlena. Tschüss, ihr beiden.
Tschüss.
Mustermann trägt Lila. Max heißt jetzt Nina. Pudel tragen Prada. Mein Schwager macht jetzt Schlager. Alle küssen alle. Hurra ohne Randale. Na 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 na. Und wir brauchen keinen Grund.
Maske auf. Samba.
Keiner weiß warum.
Business Class im Panda.
Keiner weiß warum.
Schnallen ohne Gürtel.
Keiner weiß warum.
In Boxershorts durchs Viertel.
Keiner weiß warum.
Fahren ohne Land.
Keiner weiß warum.
Stifler ohne Mom. Alle küssen alle.
Keiner weiß warum.
Hurra ohne Randale.
Keiner weiß warum.
Na 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 na.
Hört Bücherwurm. Buchtipps für Kinder.
Sag mal, Julian, wie kommst du eigentlich immer zu uns hier in den Sender? Bus, Bahn, Auto oder Fahrrad?
Also wenn das Wetter so schön ist wie heute, dann mit dem Fahrrad und im Winter dann doch mal mit der U- und S-Bahn.
Gut, dass du das zugibst, nicht, dass ich dich erwische, ne? Aber ich wette, die Autorin unseres nächsten Buchs fährt meistens Fahrrad, denn ums Radfahren geht's in ihrem Buch Rennracker Robby beim Giro d'Italia. Und bei der Buchvorstellung gibt es heute eine Besonderheit. Die Erklärung zum Buch kommt nämlich direkt von der Autorin, von Birgit Hasselbusch, bevor wir dann erzählen, warum die Mikado-Redaktion dieses Buch für euch ausgesucht hat.
Und darum geht's.
Eigentlich wollte Rennracker Robby in Italien nur Gelato, also Eis, essen und ein bisschen Giro d'Italia gucken, das große Radrennen, muss aber dann seinem Freund Giro-Profi Bruno helfen. Dessen Team ist bei dieser wichtigen Italien-Rundfahrt nicht so zufrieden mit ihm und Robbys Schwester Nora macht einen auf Mega-Managerin, denkt sich einen coolen Plan aus, wie sie Bruno retten können. Dafür wollen sie einen berühmten italienischen Rennradfahrer suchen und büchsen auf ihren Fahrrädern dann aus. Die Mutter ist in großer Sorge und auf einmal ist auch noch Robbys Opa im Giro-Rosa-Trikot verschwunden.
Die Mikado-Redaktion meint,
wer vorher noch keine Lust auf Radfahren hatte, bekommt sie nach diesem Buch auf jeden Fall. Der zweite Band um Rennracker Robby nimmt uns mit ins schöne Italien und versprüht eine Menge Urlaubsgefühl zwischen Eis, Pizza und dem berühmtesten Radrennen des Landes. Immer wieder gibt es kurze Erklärungen zu Fachbegriffen aus dem Radsport, italienischen Sprichwörtern und verschiedenen anderen Themen. Die finden sich immer dort, wo Wörter fett gedruckt sind und stillen dann den Wissensdurst, wenn man mal einen Begriff nicht kennt. Wer sich durch die fußnotenähnlichen Erklärungen nicht aus dem Lesefluss bringen lassen will, kann sie aber auch einfach überspringen. Was wir besonders gut finden, Robby ist ein richtig guter Freund und irgendwie auch Held der Geschichte. Aber Erfolge sind immer Teamsache und es passieren nicht plötzlich völlig unrealistische Sachen.
Das perfekte Buch für?
Für alle ab 8. Zwischen Radsport und Familienchaos kommt auch die Freundschaft in diesem Buch nicht zu kurz. Für alle ist etwas dabei, das man so oder so ähnlich auch aus dem eigenen Alter kennt. So kann man sich super reinfühlen in Robby und sein Italien-Abenteuer. Die Sprache ist modern und bildreich. Die Kapitel haben eine gute Länge. Detailreiche Bilder unterstützen die Geschichte und den Ausflug in die italienische Sonne. Wer Lust auf die volle Ladung Rennracker-Power hat, liest am besten erst den ersten Teil der Reihe Rennracker Robby bei der Tour de France. Man kann aber auch direkt nach Italien aufbrechen. Die Geschehnisse des ersten Bandes werden am Anfang des zweiten nämlich nochmal zusammengefasst.
Ein paar Fragen zum Buch beantwortet uns übrigens die Autorin Birgit Hasselbusch noch. Aber erstmal wollen wir doch reinhören. Machen wir mit Hörbuchprofi Julian Greis. Es geht in Robbys Italien-Abenteuer.
Die Fahrt nach Rimini fühlte sich an wie eine eigene, sehr lange Flachetappe mit unzähligen Verpflegungspausen. Je näher sie der Adriaküste kam, desto mehr veränderte sich die Landschaft. Die Autobahn war gesäumt von Pinien, deren Kronen aussahen wie grüne Regenschirme, und die Luft, die durch die geöffneten Fenster strömte, wurde wärmer und salziger.
Papa Jan, der sich auf dem Fahrersitz im Gesamtklassement vorne sah, hatte den Radsport-Podcast Bikers Paradise über die legendärsten Bergetappen des Giro d'Italia eingeschaltet. »Das klingt ja alles super, aber mach das trotzdem aus«, stöhnte Nora. »Ich bekomme schon vom Zuhören Muskelkater. Ich brauche Inspiration, Musik.« Sie schnappte sich das AUX-Kabel. »Zeit für die Top-Hits aus Italien!« Aus den Lautsprechern dröhnte sofort ein energiegeladener Popsong mit einem wummernden Beat. Nora wippte mit dem Kopf. »Das ist Måneskin! Die haben mal den Eurovision Song Contest gewonnen! Das ist internationales Flair!«
»Flair? Das klingt, als würde eine Katze auf einem Keyboard einschlafen«, rief Opa Hans von hinten aus der Ecke. »Das ist doch keine Musik für eine Reise an die Adria. Wir brauchen Gefühl, Leidenschaft, Amore!«
Er beugte sich nach vorne, so gut es ging. »Jan, mach mal Albano und Romina Power an. Felicita, das ist der wahre Sound Italiens!«
»Mann, haben wir ein Glück, dass wir dich als DJ haben, Opa«, sagte Nora stöhnend.
»Glück ist genau der richtige Ausdruck, Nörchen«, lobte Opa Hans. »Felicita heißt nämlich Glück auf Deutsch. Glückseligkeit.«
Robby wippte im Takt. Ihm gefielen die italienischen Klänge.
»Opa, bitte mach uns nicht unglücklich«, flehte Nora. »Dieses Lied ist doch bestimmt älter als deine Badehose von 1972.«
»Eine Frechheit«, empörte sich Opa. »Felicita ist zeitlos. Das ist die Hymne aller geretteten Gräfinnen und sonnenverbrannten Herzen. Davon habe ich damals am Strand gelebt.«
Nora verdrehte die Augen. Aber sie lehnte sich zurück und sagte nichts mehr. Es war vielleicht nicht ihre Musik, aber es war egal. Sie waren auf dem Weg nach Rimini. Nur das zählte. Robby lauschte einfach nur dem fröhlichen Chaos. Das hier, dachte er, war der wahre Soundtrack ihrer Familie.
Ja, den Streit, den kennen wir im Auto wohl alle. Bei uns momentan zwischen Guns N' Roses und dem Song Einhornzeit. Irgendjemand ist immer unzufrieden. Aber am Ende haben sich natürlich alle lieb. Rennracker Robby beim Giro d'Italia ist im Covadonga Verlag erschienen. Es kostet 16 Euro und geschrieben hat es Birgit Hasselbusch. Und mit Birgit haben wir ja für euch gesprochen und hatten da tatsächlich nochmal eine Nachfrage, weil ja Rennracker Robby beim Giro d'Italia der zweite Band aus ihrer Rennracker-Reihe ist. Und wir haben uns gefragt, wie das eigentlich die Autorin selbst sieht. Sollte man das zweite Buch als erstes lesen?
Ja, man kann beide Teile unabhängig voneinander lesen. Also es geht jedes Mal um ein großes Abenteuer, das Robby erlebt, Radsportleidenschaft und viel Flair in Frankreich mit Croissants und Baguette und Dolce Vita in Italien rund um Pizza und Pasta. Freundschaft, Hilfsbereitschaft spielen eine Rolle und Robby rockt das alles.
Aber warum hat sich Birgit gerade das Thema Radfahren ausgesucht?
Ich habe auch schon Kinderbücher über Fußball und Handball zum Beispiel geschrieben, aber immer mehr Kinder fahren auch gerne Rad. Und ich habe früher mal im Frankreich-Urlaub ein Rennen auf einem kleinen Kinderrad gegen ein großes gewonnen. Und da habe ich gedacht, warum nicht sich auch mal für ein Buch in den Sattel schwingen?
Es gibt ja richtig viele Erklärungen zu Fachbegriffen in diesem Buch. Und wir haben uns gefragt, wie viel man da eigentlich recherchieren muss. Oder wusste Birgit schon alles?
Als Kind wollte ich schon immer Sportreporterin werden. Das hat auch geklappt. Neben dem Bücherschreiben habe ich also als Sportjournalistin schon richtig viel über Radsport berichtet. Kannte einige Begriffe also schon, bin aber auch extra für das Buch mit Robby zusammen nochmal in Archive geradelt, um ein paar Sachen nachzuschlagen, also wie man zum Beispiel in Vereinen Radfahren kann.
Und ich ruf's einmal rüber. Lieben Dank, dass du uns mal im Bücherwurm besucht hast.
Ich danke dir, Maja, und sage mille grazie, merci beaucoup und ciao.
Das kann ich nicht toppen, aber ich sage einfach mal ciao. Aber eins verrate ich euch noch zu dem Buch und das ist die Gewinnspielfrage. Wie heißt das berühmte Radrennen in Italien, bei dem Robby dabei ist? Wisst ihr? Dann schnell aufschreiben. Die restlichen Fragen kommen im Laufe des Podcasts. Und habt ihr alle 5 Antworten zusammen? Dann sendet ihr uns alles per Mail an mikado@ndr.de und schreibt dazu, welches Buch aus der Sendung ihr euch als Gewinn wünscht. Das dürft ihr euch nämlich aussuchen. 2 Vorschläge hätten wir dann noch für euch. Jetzt wieder das Buch, das von unserer Mikado-Kollegin mit ihren Kindern zusammengelesen wurde. Es ist Wiebke Keunicke Zeit. Hallo.
Hallo, Maja.
Du stellst uns heute das Buch Gespensterzentrale, das Rätsel der Zeitreise vor. Und auf dem Cover, da sieht man ein Gespenstermädchen, das aus einer Haustür fliegt. Aber man sieht ja auch einen Jungen auf einem grünen Tretroller. Wie passen denn die beiden zusammen?
Ja, also der Junge auf dem Roller heißt Yunis, ist 11 Jahre alt und er ist gerade ganz neu nach Berlin gezogen, in eine riesengroße Altbauwohnung. Und während sich seine Eltern total über den schicken Stuck, also so Verzierungen an der Decke freuen und darüber, dass ihre Designermöbel endlich richtig atmen können, da ist Yunis einfach nur super frustriert und traurig, weil er seine Freunde vermisst.
Das kann man natürlich verstehen. In eine neue Stadt umziehen, eine neue Schule, ohne dass man dort irgendjemanden kennt, also irgendeinen Freund hat. Es ist ein bisschen blöd, ne, das Gefühl.
Allerdings, vor allem, weil auch noch ziemlich viele komische Sachen passieren. An den niegelnagelneuen Regalen klebt ein riesig dicker Popel.
Boah.
Das weiße Sofa hat Schokoladenflecken, das Wasser der Badewanne läuft einfach so über. Und für all das, da machen die Eltern Yunis verantwortlich. Dementsprechend schlecht ist die Stimmung am Abendbrotstisch.
Und genau da setzen wir uns mal kurz dazu und lauschen. Das heißt, wir lesen rein mit Julian Greis.
Das Abendessen fällt an diesem Tag recht still aus. Man hört das Besteck über die Teller kratzen. Sein Vater räuspert sich mehrmals, bis seine Eltern gemeinsam ansetzen. Yunis, wir wissen, dass du nicht nach Berlin ziehen wolltest, beginnt seine Mutter. Aber deshalb musst du nicht unser neues Zuhause sabotieren, beendet sein Vater den Satz. Das muss sofort aufhören, übernimmt jetzt wieder seine Mutter. Du machst uns total fertig, wirft sein Vater ein. Yunis merkt, dass er ganz rot wird, obwohl er nichts dafür kann. Seine Eltern verdächtigen immer ihn. Das war ich nicht! Ich war das nicht! Schreit Yunis aufgebracht. Yunis hat genug von seinen Eltern. Alles soll immer perfekt sein. Perfekte neue Wohnung, perfekte neue Stadt, perfekter neuer Job, perfektes neues Leben. Einfach saublöd ist das. Er stampft den langen Flur hinunter, an dessen Ende sein neues, blödes Riesenzimmer liegt, und öffnet die Zimmertür. Auf der Bettkante sitzt ein Mädchen und liest einen seiner Comics. Es ist ein blasses Mädchen mit durchscheinender Haut. Sie trägt eine weiße Schürze. Überhaupt ist alles hell an ihr, Hände, Arme, Beine und sogar die seltsame Haube in ihren Haaren. Um sie herum ist ein heller Schein. Als er reinkommt, legt sie schnell das Heft beiseite. Na endlich! Das war jetzt aber auch mal Zeit gewesen, Yunis. Woher weißt du, wie ich heiße? Da brauchst du keine feinen Lauscher zu haben. Deine Eltern schreien deinen Namen ja nur so herum. Alter, wie bist du überhaupt hier reingekommen? Was heißt denn hier Alter? Ich bin Jahrgang 1886. Das finde ich jetzt nicht so alt. Außerdem, eine Dame fragt man nicht nach ihrem Alter. Jahrgang 1886? Yunis mustert das blasse Mädchen mit dem Häubchen im Haar. Wie eine Dame sieht sie nicht aus, eher wie eine 10- oder 11-Jährige. Sie hat eine Stupsnase und ein paar Sommersprossen. Klein ist sie und dünn, kleiner als er. Aber sie blickt ihm frech und ohne jede Scheu mitten ins Gesicht. Ich wohne hier aber schon seit über 100 Jahren, führt das Mädchen fort. Ich heiße übrigens Lotte. Hör auf, mich zu verarschen, Lotte. Wie bist du hier reingekommen? Veräppeln, meinst du? Nee, hab ich keine Zeit für. Jetzt hör mir mal zu, du Flitzpiepe. Du kommst dir so knorke vor, bist du aber nicht. Hast du etwa noch nie was von Gespenstern gehört?
Aha. Da kommt das Gespenstermädchen ins Spiel. Und richtig gut finde ich natürlich, dass wir eine schöne Berlinerin drin haben. War, dass der Dialekt auch richtig schön zu hören ist. Unsere Hauptstadt. Und auch deinem Zuhause, Wiebke, ne?
Genau, ich finde das auch super sympathisch, wie sie redet. Und diese Lotte, die wollte mit ihren ganzen Streichen nur Yunis Aufmerksamkeit bekommen. Denn Lotte will zurück in die Vergangenheit. Lass uns noch mal weiterlesen.
Sehr gern.
Das Zurückgehen, weißt du, soll bei manchen Gespenstern schon geklappt haben. Zumindest habe ich das schon öfters gehört. Ich weiß nur nicht genau wie. Aber ich will unbedingt zurück ins Jahr 1897. Zu dem Tag, an dem ich gestorben bin. Ich muss nämlich was gerade rücken. Gestorben? Krass.
entfährt es Younes. Sein Kopf rattert. Na klar, ein Gespenst bedeutet, dass jemand gestorben ist. Wie bist du denn gestorben? Frau Margarete hat mich verdächtigt, dass ich ihre Smaragdbrosche gestohlen habe. Habe ich aber nicht. Trotzdem hat sie mich entlassen. Ich war so wütend, da bin ich aus dem Haus gelaufen, direkt vor ein Automobil. Da war's vorbei mit mir. Aus die Maus. Lotte sieht sehr unglücklich aus. Noch blasser und durchscheinender, als sie ohnehin schon ist. Ich muss herausfinden, wer mir den Diebstahl in die Schuhe geschoben hat. Icke, die niemals etwas klauen würde. Auf einmal war die Brosche in meinem Korb, auf meinem Hängeboden. Und keiner hat mir geglaubt, dass ich das nicht gewesen bin. Wie? Auf deinem Hängeboden? Und was für ein Korb? Younes kommt nicht ganz mit. Also, Lotte holt Luft. Ich bin Charlotte aus Charlottenburg. Fast könnte man sagen, ich bin eine waschechte Berliner Göre. Aber Charlottenburg gehörte damals noch gar nicht zu Berlin. Und ich bin mit 11 Jahren hier in Stellung gegangen, bei Familie Abendroth. Der Herr Fabrikant und seine Familie, die hatten hier die ganze Etage. Wir Dienstmädchen haben auf dem Hängeboden geschlafen. Im Flur, bei der Küche. Nur ein paar Leiterstufen rauf und schwupps war ich auf meiner Matratze. Das da oben war mein eigenes kleines Reich. Ich hatte meinen eigenen Bastkorb, in dem ich alles verstaut habe, was mir wichtig war. Meinst du das Fach oben unter der Decke, in dem meine Eltern die Koffer verstaut haben? Genau. Koffer und Kinder können die Hitze da oben gut ab. Lotte lacht laut auf und zupft ihre Haube zurecht. Und das war hier? In unserem Haus? Echt jetzt? Sag ich doch. Ich wohne hier schon ganz lange. Aber damals sah alles noch anders aus. Vorne wohnten die feinen Leute. Und wir Dienstboten hatten unseren eigenen Eingang, hinten im Hof. Vorne durch die große, feine Tür zu gehen, wäre mir niemals eingefallen. Und was war damals in meinem Zimmer? Komische Vorstellung, denkt Younes, dass hier vor über 100 Jahren ganz andere Leute gewohnt hatten. Das hier war der Salon. Da haben die feinen Herrschaften morgens immer Kaffee getrunken und Zeitung gelesen. Lotte deutet zur Ecke vor dem Fenster. Hier? Younes sieht sich um. Ja, doch. Am besten, du kommst auch gleich mit, wenn ich zurückreise. Dann kannst du dir das mal ansehen. Wie soll das denn bitte gehen? Zurück in die Vergangenheit reisen? Fragt Younes.
Eine sehr gute Frage. Zaubertür, Zeitmaschine, wie kommen denn die zwei jetzt bitte in die Vergangenheit, Wiebke?
Also wie sie das genau machen, das verrate ich mal nicht. Nur so viel, es ist gar nicht mal so einfach und es spielt ein Lied eine Rolle. Und zwar hat dieses Lied die Liedermacherin Suli Puschban extra für das Buch Die Gespensterzentrale komponiert. Und ich habe gehört, dass ihr beide schon ein bisschen geübt habt.
Ja, wir räuspern uns nochmal kurz. Genau. 2, 3.
Wir gehen zurück, ruckzuck ein Stück. Wir gehen zurück, ruckzuck ein Stück. Wir gehen zurück, ruckzuck ein Stück.
So ungefähr.
Das war wirklich ungefähr.
Hat sind wir jetzt noch in 2026? Ihr habt so gut gesungen. Vielleicht hat es schon direkt geklappt. Also Younes und Lotte werden es schaffen, in die Vergangenheit zu reisen. So viel kann ich verraten. Und sie landen in Berlin im Jahr 1897. Also 129 Jahre ist das her. Damals gab es in Deutschland noch einen Kaiser, Wilhelm II. Und die allerersten Autos rollten durch die Straße. Natürlich sahen die damals noch ganz anders aus. Und die machten im wahrsten Sinne des Wortes die Pferdescheu.
Ja, stimmt. Denn nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie lange das wirklich her ist. Damals waren nur Pferdekutschen so auf Sandwegen unterwegs. Also die Vorstellung wirklich verrückt, da auf einmal zu landen. Der arme Younes, ne? Gerade nach Berlin gezogen, wo er eigentlich gar nicht sein will. Und dann direkt die nächste Tour in die Vergangenheit von Berlin.
Und das alles auch noch ohne Handy und Internet natürlich. Und vor allem ist er ja da, um Detektivarbeit zu leisten. Und er will Lotte helfen, herauszufinden, wer die Smaragdbrosche wirklich gestohlen hat.
Aber vom Hören finde ich das schon alles ziemlich cool, muss ich sagen. Mir gefällt auch das Gespenstermädchen sehr gut, ehrlich gesagt, wie sie so redet. Spannend ist es mit ihr natürlich sowieso und der Reise in deine Stadt. Denn Wiebke ist uns ja zugeschaltet, lebt selbst in Berlin, ist auch jetzt gerade in Berlin. Wem würdest du denn das Buch empfehlen, Wiebke?
Ja, also offiziell ist die Altersempfehlung ab 10 Jahren, aber ich finde, vorlesen kann man es durchaus schon so 7- bis 8-Jährigen. Meine Kinder sind ja 11 und 8 und die fanden es beide gut. Und ich habe jetzt noch einen extra Tipp. Besonders spannend ist das Buch, wenn man vorhat, demnächst mal nach Berlin zu reisen. Dann empfehle ich, so haben wir das nämlich gemacht, eine kleine Fahrradtour zu den Orten, die im Buch beschrieben werden. Und die gibt es natürlich immer noch. Also man kann dann super vom Tiergarten an der Goldelse vorbei, auf die Goldelse hoch, zum Brandenburger Tor. Und dann sind das nämlich quasi 2 Reisen in einem. Eine Reise ins letzte Jahrhundert und wie die Menschen dort gelebt haben und eine Reise nach Berlin.
Sehr schöner Tipp, Wiebke. Fehlt uns nur noch die Gewinnfrage.
Mit welchem besonderen Stein war die geklaute Brosche versetzt?
Lieben Dank, Wiebke, für den schönen Buchtipp.
Sehr gerne.
Und jetzt fasse ich nochmal alles für euch zusammen, damit ihr das Buch auch findet. Das Buch heißt Gespensterzentrale, das Rätsel der Zeitreise. Geschrieben wurde es von Wiebke Nieland und Anne-Dore Krohn und erschienen ist es im Tulipan Verlag. Ihr bekommt es für 15 Euro. Und dann sind wir schon beim letzten Buchtipp angekommen, dem für die Bücher Würmchen, unser Buchtipp zum Vorlesen. Und da geht es um etwas, das euch vielleicht auch dieses Jahr sehr beschäftigt.
Bücherwürmchen.
Ja, da haben wir ja ganz oft Bücher, die schon ab 2 Jahren sind. Heute nicht. Heute ist es mal ein Buch für die etwas älteren Bücherwürmchen, nämlich ab 5. Deswegen gibt es auch mehr Text. Es fühlt sich auch gleich ganz anders an, das Buch. Ist ein bisschen dicker. Aber das Thema ist total super für das Alter ab 5, denn es geht um eine ganz besonders aufregende Zeit. Der Wechsel vom Kindergarten zur Grundschule.
Ja, erinnere ich mich sogar noch dran und das war sehr aufregend. Bisschen traurig, aber ein großes Abenteuer.
So der Abschied vom Kindergarten, genau, war für dich traurig. Ich war nie im Kindergarten, deswegen kenne ich nur so diese Aufregung, in die Schule zu kommen. Und das fand ich so toll und welche Schultüte hat man und so. Also da sind ja so viele Dinge, die dazugehören. Bei uns steht das in diesem Jahr auch an, also eine Einschulung bei uns zu Hause. Und diese Zeit zwischen noch ganz viel Spielen und Träumen, aber auch dringend lernen wollen und alles zu jedem Lieblingsthema aufsaugen, das ist schon was ganz Besonderes. Und in diesem Buch hier lernen wir, wie Frieda das erlebt. Deswegen heißt das Buch auch
Einfach Frieda. Hurra, mein letztes Kindergartenjahr. Und ist von Eliane Reetz geschrieben worden.
Erstmal schauen wir uns aber das Cover an. Das ist richtig bunt. Mit einem lachenden Mädchen an einer Kita-Garderobe, an dessen Boden noch ein Junge sitzt. Überall ist Spielzeug, also auf dem Boden und im Regal. Das macht es natürlich schon mal schön fröhlich bunt. Und die Wandfarbe hinter Frieda, die hilft auch. Die ist nämlich knallgelb.
Und so geht's ja auch im Buch weiter. Schön normaler, meist fröhlicher Alltag einer 5-Jährigen. So zumindest war das mein Eindruck, als ich das Buch zur Vorbereitung für unsere Bücherwurmfolge gelesen habe.
Und als eine, die heute bereits in einer Kita war und auch später nochmal sein wird zur Abholung, jupp, das ist treffend wiedergegeben. Die ganze Aufregung bei den Dingen, die die großen Kita-Kinder dann schon machen dürfen, Ausflüge und ein Schlaffest in der Kita zum Beispiel. Dann immer mein Lieblingstag zum Bringen, Fasching in der Kita. Niemand ist selbstbewusster als ein 4-Jähriger im Batman-Kostüm. Und dann wird man ja auch ganz plötzlich als Vorsicht, Hoheit angesprochen, weil so eine kleine Prinzessin um die Ecke kommt und einem die Rolle der Königin zuspricht. Also Fasching in der Kita, da ist was los. Kommt auch in dem Buch vor. Aber Julian liest uns jetzt mal eine Stelle im Buch vor, in dem es eben mal anders ist. Denn Frieda hat nicht immer Lust auf Kita.
Frieda hört, wie Papa zusammen mit ihrer Schwester Emily das Frühstück vorbereitet. Aber es dauert nicht lange und schon steht Emily vor Friedas Bett. »Guten Morgen, Frieda! Aufstehen!« ruft sie extra laut. »Nö«, sagt Frieda. »Ich habe gerade entschieden, dass ich heute nicht in den Kindergarten gehe. Ich brauche eine Pause.« »Klingt gut, aber wird nicht klappen. Mama und Papa müssen arbeiten. Ich gehe in die Schule und du in den Kindergarten«, sagt Emily. »Du bist nervig. Kindergarten ist freiwillig, Schule nicht.«
Gut, da hat Frieda natürlich recht, Schule ist Pflicht. Und bevor die ansteht, will sich Frieda lieber noch ordentlich ausruhen. Aber am Ende kann ihre Mama sie doch überreden, zur Kita zu gehen. Denn das ist sie auch eigentlich gerne. Und Homeoffice mit Mama zusammen, das klappt meistens nicht so gut. Und trotzdem fängt Frieda kurz darauf nochmal damit an, dass sie ja vielleicht nicht jeden Tag in den Kindergarten gehen sollte.
»Wenn ich jetzt nur jeden zweiten Tag in den Kindergarten gehe, dann wäre das gut«, sagt Frieda leise.
Aber warum denn? Fragt Mama erstaunt. Frieda holt tief Luft. Ich will Kindergartengutscheine sammeln. Dann kann ich einen Tag in die Schule gehen und am nächsten Tag wieder in den Kindergarten. Dann bin ich ein Kindergartenschulkind.
Clevere Idee, oder? So ein Kita-Abschied für immer, das ist ja auch ganz schön doll. Aber ihre Familie unterstützt Frieda super dabei und hilft ihr, dass sie sich dann doch vor allem auf die Schule freut. Durch die Suche für den richtigen Schulranzen oder Schulrucksack in diesem Fall. Bei Frieda dauert es etwas, aber dann entscheidet sie sich für einen in Lila.
Stolz und sehr glücklich trägt ihn Frieda aus dem Kaufhaus heraus. Sie will ihn auf keinen Fall ausziehen. Auch nicht, als sie sich an der Eisdiele anstellen und Frieda sich zur Feier des Tages sogar zwei Kugeln aussuchen darf. Sie nimmt Schoko Spezial und Stracciatella. Emily nimmt Pistazie und weiße Schokolade. Und Papa will Karamell und Mango. Ich finde, wir sollten immer zwei Kugeln bekommen. Dann ist das Eis noch besser, sagt Frieda. Sie zieht den Schulranzen erst im Lastenrad aus. Und zu Hause will sie ihn sofort wieder tragen.
So viele große Schritte auf dem Weg zum Schulkind und viele erleben wir in diesem Buch mit. Friedas Familie hilft ihr dabei sehr und begleitet die ganzen verschiedenen Gefühle und auch mal Gefühlsausbrüche ganz ruhig und liebevoll. Ihre Familie erklärt ihr alles, beantwortet ihre Fragen und ist auch dabei total stolz auf die kleine, große Frieda.
Und auch für alle, die selber gerade 5 sind, ist das Buch toll gemacht.
Ja, jedes Kapitel umfasst ein großes Thema im Buch, zum Beispiel das nicht in die Kita gehen wollen oder den Ranzenkauf. Und die Kapitel haben jeweils eine Top-Länge für eine Gute-Nacht-Geschichte. Alle Themen sind sehr nah an dem, was Kinder in diesem Alter erleben und was sie beschäftigt. Das und die Bilder sind gute Möglichkeiten, mit dem eigenen Kind darüber zu sprechen, was sie denn in dieser Zeit eigentlich besonders beschäftigt. Außerdem mag man die lebensfrohe Frieda auch einfach direkt total. Und Julian, ich glaube, wir fassen nochmal die Eckdaten von diesem schönen Buch zusammen.
Wenn es bei euch im Bücherregal auch nicht fehlen soll, könnt ihr es für 14 Euro kaufen. Einfach Frieda, Hurra, mein letztes Kindergartenjahr von Iliane Reetz. Erschienen im Schneiderbuchverlag.
Und die Bücherwurm-Redaktion sagt, ein super Buch fürs Vorschulalter. Und auch zu diesem Buch haben wir natürlich eine Gewinnspielfrage vorbereitet, die letzte für heute.
Wie viele Kugeln Eis darf Frieda nach dem Schulrucksackkauf haben?
Und da ist es schon wieder das Ende unseres Bücherregals heute, das Ende der Sendung. Wir haben euch alle 5 Gewinnspielfragen gestellt und ihr habt hoffentlich alle 5 Antworten notiert. Sehr gut, dann schreibt sie uns in eine Mail und notiert dazu unbedingt, welches Buch ihr gerne gewinnen möchtet aus dieser Sendung. Dazu noch euren Namen schreiben, eure Adresse und euer Alter und das Ganze per E-Mail an mikado@ndr.de senden oder per Postkarte an NDR Mikado in 20149 Hamburg. Alle Einsendungen, die uns bis zum 6. Juli mittags erreichen, nehmen am Gewinnspiel teil. Viel Glück wünschen wir euch. Und beim letzten Mal haben diese Kinder gewonnen. Iva aus Salfennersdorf, Frank aus Bassum und Marle aus Herzberg am Harz. Herzlichen Glückwunsch! Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und ihr wisst, alle unsere Buchtipps findet ihr ja immer sehr gut sortiert in unserem Podcast Bücherwurm Buchtipps für Kinder in der neuen ARD Sounds App. In unserem Bücherwurm-Team waren heute Producer Wolfgang Sesko, für den Ton Axel Wernicke und Nicole Graul. Die Stimme der Bücher war heute wieder unser lieber Julian Greis.
Ciao, goodbye, hello.
Im Buchtalk war Wiebke Keunicke. Außerdem in der Redaktion Janine Albrecht. Unsere Bücherfinderin heißt Katharina Marenholz und die Autorin der Sendung ist Lisa Krumme. Ich bin Maja Herzbach und ich muss euch noch eine kleine Ankündigung machen, denn das ist hier die letzte Sendung vor der Sommerpause. Aber keine Angst, in unserem Podcast habt ihr jede Menge Buchtipps, durch die ihr euch durchhören könnt und dann auch durchlesen könnt. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Lesesommer mit viel guter Laune. Viel Eis, vielleicht auch 2 Kugeln und Sonne und einfach richtig guten Büchern, so wie sie euch am besten gefallen. Wir hören uns nach den Sommerferien in einer freshen Folge vom Bücherwurm. Bis denn dann. Tschüss.
Bücherwurm. Podcast vom NDR.